Ja, lasst uns hören auf Gottes Wort, was er uns jetzt in dieser Predigt sagen will. Heute geht es um ein sehr wichtiges Thema, nämlich um das Thema Gebet. Der Predigttext besteht auch heute wieder nur aus einem Bibelvers aus dem Jakobusbrief. Im Grunde haben wir ihn schon bei Mr. Peaks gehört. Da wurde er uns nämlich schon vorgelesen. Er steht in Jakobus 5, Vers 13. Ich lese diesmal aus der Menge-Übersetzung. Hat jemand unter euch zu leiden, so bete er. Geht es jemandem gut, so singe er Loblieder. Dieser Vers 13 ist der Beginn eines ganzen Abschnitts im Jakobusbrief, wo es um das Beten geht. Hier jetzt in dem Vers 13 geht es um die Möglichkeit, dass wir selbst beten. Und dann kommt in den Versen 14 bis 16, die gucke ich mir heute mit euch nicht an, um die zweite Möglichkeit, dass wir andere für uns beten lassen. Entweder beten wir selber für uns oder andere beten für uns. Das sind so die zwei Aufteilungen, die da im Jakobusbrief sind. So, und jetzt nochmal gucke ich mit euch diesen Vers an, der kurz schon zu sehen war. Irgendwas ist mit der Mikro noch nicht. Jetzt besser? Im Nebenraum? Probleme gelöst? Sehr gut, ihr nickt, das ist gut. Ich möchte mit euch noch einen kurzen Blick voraus tun im Jakobusbrief zum Vers 16. Da wird nämlich die Frage beantwortet, warum überhaupt beten? Was ist so wichtig beim Beten? Und das ist dieser kurze Teilvers, Ende von Vers 16, wo Jakobus sagt, viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Da steckt Power drin. Wenn ein Gerechter betet, wenn jemand im Denken, im Fühlen, im Handeln, im Wollen, im Einklang mit Gott und seinem Wesen steht, das ist ein Gerechter, dann hat das Power. Das ist ja eigentlich logisch, weil dann Gott selber in demjenigen zur Wirkung kommt mit seiner ganzen Kraft. Jakobus erwähnt dann noch in Vers 17 und 18 den Propheten Elia als ein Beispiel. Auch das gucke ich mir mit euch jetzt nicht genauer an. Ich reiße es nur so an, Elia als ein Beispiel für das, was an geistlicher Kraft, an geistlicher Power im Gebet steckt. Der nämlich damals Israel gesagt hat, 3 Jahre und 6 Monate wird es keinen Regen geben. Elia sagt, dass es lange keinen Regen geben wird, bis er wieder sagt, es gibt Regen. Und so kommt es dann auch. Der damalige König sollte begreifen, wer der wahre Gott ist und dass er selber falschen Göttern hinterherläuft. Und das Interessante ist, nach diesen 3 Jahren und 6 Monaten betet Elia, geht auf die Knie, das ist im Alten Testament auch beschrieben, und nach 3,5 Jahren kommt endlich wieder Regen. Das ist für Jakobus die Illustration aus der Bibel raus, was das Gebet eines Gerechten alles zu tun vermag in seiner Wirkung. Das ist so der große Kontext. Ich reiße das hier jetzt nur alles ein bisschen an. Das kommt dann in den nächsten Predigten irgendwann. Hier an der Stelle möchte ich nur sagen, wenn es uns so vorkommt, als sei unser Gebet ohne Wirkung, dann lohnt sich bestimmt die Frage, wie es um die eigene Gerechtigkeit bestellt ist. Das ist eigentlich nochmal das Thema des ganzen Jakobusbriefs zusammengefasst, weil es dem Jakobus von vorne bis hinten darum geht, dass wir lernen, wie ein Gerechter lebt. Dass eben Glaube nicht nur eine Theorie ist, sondern eben auch eine Wirkung entfalten soll in unserem Handeln. Und das verändert uns. Wir werden umgestaltet in das Wesen von Jesus. Das bedeutet letztlich, dass wir zu Gerechten werden sollen. Wenn ihr merkt, irgendwie ist das Thema wichtig, wie sieht es aus mit der Wirksamkeit des eigenen Gebets? Habt ihr das Gefühl, da passiert was oder passiert nichts? Dann guckt euch vielleicht nochmal einen Jakobusbrief an. Hört vielleicht nochmal Predigten über den Jakobusbrief nach. Wir sind ja schon ziemlich weit gekommen, haben uns lange damit beschäftigt. Aber lest euch nicht nur den Jakobusbrief durch, denn es könnte sein, dass ihr meint, ihr müsst es aus euch selber schaffen, wenn ihr den Jakobusbrief lest. Gott hat dafür gesorgt, dass es eben auch noch andere Bücher gibt im Neuen Testament, zum Beispiel bei Paulus, da wird ganz deutlich, das schaffen wir gar nicht, so gerecht zu sein, wie es richtig wäre vor Gott. Dazu brauchen wir Jesus, das können wir nur durch ihn. Jesus ist der, der letztlich uns umgestalten möchte in sein Wesen, so wie wir es jetzt auch gerade in dem Lied vor der Predigt gesungen haben. Und mein Gebet ist, während ich rede zu euch, dass das, was wir gerade im Lied gesungen haben, jetzt auch in dieser Predigt geschieht, wenn ich mit euch jetzt den Vers 13 genauer angucke. Ich lese ihn uns nochmal, Jakobus 5, Vers 13, hat jemand unter euch zu leiden? So bete er. Geht es jemandem gut? So singe er Loblieder. Die erste Situation, die hier beschrieben ist, jemand hat zu leiden. So wie der Jammerlappen vorhin in dem süßen Video, dem es gar nicht gut geht. Dieses Wort, was da im Griechischen verwendet ist, das heißt, jemand erleidet Übles und das, was er an Üblem erleidet, das wirkt sich dann auch auf die Seele desjenigen aus. Also es geht nicht nur um das Schlimme, was da ist, sondern auch, was es für eine Auswirkung auf einen selber hat. Und dieses Üble, was da erlitten wird, das, ja, man könnte sagen, reicht von Unannehmlichkeiten, von Ärgernissen bis hin zu Unglück, also richtig schlimmen Dingen. Und letztlich, das Ergebnis ist dann, der Seele geht's schlecht. Geht's vielleicht grottenschlecht, so richtig kurz vorm Abnippeln. Oder es reicht schon, wenn einem irgendwas querläuft, dann kann es auch schon eine ganz große Wirkung haben manchmal, wenn es einen wunden Punkt trifft. Also das ist so die Situation, jemand hat zu leiden, was soll er nun tun? Hier heißt es, er soll beten. Das ist schön, wenn dann ich merke, dass ihr dabei seid, das ist gut. Also, das Spannende ist dieses Wort, was Jakobus hier verwendet. Ich hätte ein ganz anderes verwendet. Er verwendet das allgemeinste, das umfassendste Wort für Beten, was im Neuen Testament verwendet wird. Ich hätte da jetzt ja gedacht, bitten, flehen, klagen, seufzen, ja, oder so irgendwie. Das ist alles auch drin enthalten in diesem Wort. Aber es ist eben auch die andere Seite drin. Zum Beispiel Dank, Jubel, auch das steht in diesem Wort. Aber es kann auch Sündenbekenntnis heißen, es kann auch kann verwendet werden, wenn man als Einzelner betet, im ganzen Gottesdienst mit anderen, in Situationen der Not, im Alltag, an besonderen Orten, an heiligen Orten und so weiter. Es kann Niederfallen heißen, es kann Anbeten heißen, Loben heißen, Danken heißen, aber eben auch Bitten und Klagen. Also da ist so alles drin, das komplette Spektrum, was es heißt, man tritt in Verbindung mit Gott. Man geht zu ihm. Dieses Wort verwendet Jakobus hier. Es ist also abgedeckt zu dieses, oh, mir geht's schlecht, ich habe ein Problem, oh Herr, bitte löse es, bitte hilf mir. Ja, also diese Richtung steckt damit drin. Aber was ich da auch drin sehen kann, ist dieses einfach nur Gottes Nähe suchen, zu sagen, ah, Herr, ich check nicht, was mit mir los ist. Ich brauche einfach nur ein bisschen Ruhe bei dir und deswegen gehe ich zu Gott. Noch gar nicht, weil ich sofort jetzt eine Lösung haben will, sondern einfach, weil ich Unterstützung brauche, weil ich spüren muss, ich bin nicht alleine. Das ist ja oft, wie es uns Menschen geht. Ja, dann geht es mir irgendwie schlecht und meine Frau ist gerade nicht in dem Modus, dass ich irgendwie so einen Eindruck habe, das hilft mir, sondern ja. Also, finde ich hammergut hier diese im Grunde Einladung, die Gott ausspricht durch Jakobus. Tobias, wenn du leidest, wenn es dir schlecht geht, wenn da irgendein Übel deine Seele erfasst hat, es deiner Seele jetzt schlecht geht, dann komm zu mir. So könnte man es eigentlich paraphrasieren. Komm zu mir, so wie du bist. Ganz so wie wir es im allerersten Lied gesungen haben. Ich staune wieder über die Auswahl der Lieder, die Gott zusammengestellt hat für den Gottesdienst. Ich bin wieder fassungslos, wie sein Geist da wirkt, auch mit dem Bibelwort, was er dir gegeben hat. Wow, ey, das ist echt stark, das Wirken Gottes so vor Augen bekommen zu können. Kriegt ihr jetzt nicht so mit, aber ich von der Vorbereitung her staune echt unglaublich. Also, Die Einladung von Gott, wenn uns übel erwischt hat, wenn es unserer Seele übel geht, einfach zu Gott zu gehen, die Nähe Gottes zu suchen, zu beten. Das ist so die erste Situation. Die zweite Situation ist dann, jemandem geht's gut. Manche übersetzen, oder einige Übersetzungen übersetzen es mit, jemand ist guten Muts. Ich finde es so schön, irgendwie so guten Muts, also ist fröhlich, voller Zuversicht. Ja, seine Seele ist wohl auf. Von daher fand ich die Übersetzung bei Menge eigentlich ganz gut. Ja, es geht jemandem gut. Und was soll er dann machen? Loblieder singen. In ganz vielen Übersetzungen ist es mit Lobliedern singen übersetzt. Das griechische Wort, das ist ein ganz spannendes Wort. Ich bin mal gespannt, was bei euch da jetzt anklingt, wenn ich das jetzt auf Griechisch sage. Psallo. Was klingt da an? Psalm, genau. Psalmen singen. So könnte man es übersetzen. Dieses Wort Psallo, ich habe das im Wörterbuch nachgeguckt, es soll wohl ursprünglich geheißen haben, ein Saiteninstrument zupfen oder spielen. Also wird es heißen, also bist du guten Muts, dann spiel Gitarre. Jetzt müssen wir alle Gitarre lernen. Ja? Nee, das ist nicht damit gemeint. Aber ursprünglich hieß es Saiteninstrument zupfen und spielen. Dann wurde daraus anscheinend zur Harfe singen, Harfe, Saiteninstrument, ja, zur Zeit des Alten Testaments. Da sind wir dann in der Nähe zu den Psalmen. Und eigentlich heißt das so für oder zu Gott hin singen. Also für Gott singen, zu Gott singen. Im Grunde sogar ohne Instrumente. Also das ist jetzt eben nicht, heißt jetzt nicht, dass wir da jetzt Instrumente lernen müssen. Die Zielrichtung ist hier ganz klar, wie Jakobus das versteht, so Gott loben. Im Grunde, für mich so ausgedrückt, mit Liedern Gott Danke sagen, dass es meiner Seele gut geht. Oder eine andere Formulierung ist mir in der Vorbereitung eingefallen, so, dass ich für mich selber übersetzen könnte, loben heißt, ich teile mein Glück mit Gott. Mein Glück mit Gott teilen, mein Seelenglück, meine Glückseligkeit sozusagen, wenn meine Seele glücklich ist, mich dann im Lied, im Singen Gott zuwenden, das mit ihm teilen. Ich habe mich gefragt, warum ist da jetzt noch das Singen so ein Akzent, den Jakobus da setzt? Geht es nicht einfach auch nur, dass man es Gott sagt, mir geht's gut, es ist schön und ich glaube, das hat tatsächlich einen ganz, ganz tiefen Sinn, der da drin zum Vorschein kommt. Habt ihr eine Idee? Warum könnten Worte für das, was Jakobus auf dem Herzen hat, an der Stelle zu wenig sein? Weil die Musik dazugehört, spannend, wieso gehört die Musik dazu? Hat jemand eine Idee? Es ist eingängiger, spannender Gedanke. Es beflügelt die Seele, ja, also. Man kann nicht gemeinsam sprechen oder nur schwer mit zum Beispiel Vater Unser, wenn wir es auf Folie haben oder auswendig können, dann kennt es. Aber es geht viel leichter, gemeinsam zu singen bei Liedern, die man zusammen kennt. Also ich fand das total spannend, was da jetzt für ein Blumenstrauß zusammengekommen ist. Warum Loblieder singen? Warum reicht eben es nicht nur einfach, Gott Danke zu sagen? Für mich war die Antwort, es klang schon im Grunde bei einigen, dem, was ihr gesagt habt, so mit an, was mir so vor Augen getreten ist, es kommt einfach so viel mehr zum Schwingen durch Musik, als nur im Reden. Da werden nochmal ganz andere Ebenen unseres Menschseins aktiviert. Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass es eben, beim Reden können wir ganz schnell nur auf der Kopfebene sein. Aber die Musik bezieht die Seele viel, viel mehr ein. Und die Seele, die spürt Dinge, die können wir noch gar nicht in Worte fassen. Und Lieder, das sind ja auch so poetische Texte, wo Sachen auf den Punkt gebracht werden, wo ich manchmal denke, da reicht ein Satz in einem Lied, der drückt eigentlich das aus, wo ich es in 30 Minuten Predigt nicht schaffe, das zu transportieren. Das ist, ja, es ist einfach so. Und deswegen, glaube ich, ist es ein wirklicher, nicht nur Geheimtipp, sondern eigentlich ein Tipp, der laut in die Welt reinposaunt werden sollte, dass wenn es uns gut geht, dass wir dann wirklich Gottloblieder singen sollen. Dass wir unsere Beziehung zu ihm ganzheitlicher ausleben, als es nur durch Worte passieren könnte, dass dann noch viel mehr in der Seele zum Schwingen kommt. Es hat auch einen Vorteil, Lieder, sie prägen sich ein. Das ist auch eine Möglichkeit für jemanden, der jetzt sagt, ah, ich bin nicht so der Liedersinger. Gesang ist eigentlich gar nicht so mein Ding. Aber es gibt heute so viele Möglichkeiten, gute christliche Lieder zu hören. Und wenn man die regelmäßig hört, die werden zu einem Schatz im Innern. Und eben nicht nur auf geistiger Ebene, sondern sie können auch in der Seele zu einem Schatz werden. Und ich habe als frommes Kind, bin ich aufgewachsen und habe keine weltliche Musik gehört. Ich habe nur fromme Musik gehört. Ich habe dann schon beim Lego-Spielen oder Playmobil-Spielen Manfred Siebald-Lieder gehört. Ich profitiere heute noch von der Tiefe dieser Texte, die plötzlich in bestimmten Situationen kommen. Gottes Geist holt die dann raus. Sie sind abgespeichert, weil ich die so oft gehört habe. Und ich merke, Gott kann dann zu mir reden durch das, was er in diesen Liedern gesprochen hat. Und dann mit den Melodien ist es eingängiger. Und also von daher, macht euch auf die Suche, wenn ihr das noch nicht lebt, wirklich diesen Schatz euch zu erschließen. Und er kann dann beim Autofahren, beim Abwasch, Bügeln oder wo auch immer, kann sein, dass plötzlich nicht nur ein Loblied kommt, sondern vielleicht auch noch ein Lied, das uns die Richtung weisen soll, aber dass Gott eben dadurch reden kann. Und jetzt kommt noch eine ganz spannende Sache, die ich gestern erst im Zusammenhang mit diesem zweiten Teil von dem Vers 13 entdeckt habe. Ich werde da jetzt auch nicht tiefer drauf eingehen. Wir können das gerne am Mittwochabend zusammen beim Im Glauben wachsen machen. Ich habe ja gesagt, dass da dieses Wort Psallo steht. Interessanterweise verwendet Paulus im 1. Korintherbrief in Kapitel 13, wo es ums Sprachengebet, die Sprachenrede, den Sprachengesang geht, genau dieses Wort Psallo, wo er sagt, ich will Lob singen mit dem Geist. Damit meint er dann, dass er eben, also da geht es, Entschuldigung, er sagt, ich will Lob singen mit dem Geist, aber ich will auch Lob singen mit dem Verstand. Und da meint er mit diesem Verstand, Lob singen mit dem Verstand, ich verstehe, was ich singe. Und mit dem Lob singen im Geist, meint Paulus, ich verstehe nicht, was ich singe. Diese Dimension gibt es bei Gott. Wir können singen, ohne dass wir verstehen, was wir singen, aber die Seele singt und wird vielleicht mit reingenommen. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal sowas gehört habt, wie jemand in Sprachen redet, dann könnte es so sein, dass es sich anhört wie himmlisches Kauderwelsch. Ich habe für mich jetzt in der Vorbereitung für heute so ein anderes Bild vor Augen gekriegt, himmlisches Gebrabbel. Also wie wenn kleine Kinder brabbeln. Die wollen was sagen, aber der Geist ist noch nicht so weit, dass sie dafür Worte finden und das, ich sag mal, aus unserer Sicht gescheit ausdrücken können. Jetzt rede ich doch nicht so kindliches Gebrabbel. Aber in der Seele des Kindes lebt eine Wahrheit und diese Wahrheit möchte das Kind ausdrücken mit seinen Möglichkeiten. Ist halt dann nur Gebrabbel und Gestammel. Aber es ist echt, es ist wahrhaftig, es kommt von Herzen, von innen raus. Auch wenn wir Erwachsenen das nicht verstehen. Gott versteht die Kinder viel besser als wir. Und interessant ist ja, Kinder untereinander verstehen sich zum Teil auch mit diesem Gebrabbel. Die haben keine Sprache gelernt, aber sie verstehen sich. Ganz, ganz spannend. Und dass dieses Wort jetzt hier da eben das Gleiche ist wie in 1. Korinther 14, das hat mich nochmal mit dem Sprachengebet versöhnt, weil da gab es noch so ein paar ungeklärte Fragen von mir an Gott. wo ich dann heute Morgen so gedacht habe, oh Jesus, wow, jetzt kann ich nochmal mit dem Sprachengebet für mich viel, viel mehr anfangen. Das heißt, und das ist jetzt die Pointe dessen, was ich sagen will, warum ich das jetzt auch erwähne, wenn wir keine Worte finden, Gott unser Glück gegenüber auszudrücken, also der Seele geht's gut, sie will Gott loben und preisen, wir finden keine Worte, kann sein, dass Gott mit seinem Geist uns vielleicht himmlisch brabbeln lassen möchte. Himmlisch kindlich dürfen wir dann zu unserem Vater im Himmel wie kleine Kinder kommen und dürfen reden und einfach nur spüren und vielleicht gar nicht wissen, was wir sagen. Aber irgendwie merken wir es trotzdem richtig. Und wenn ich das für mich mache, dann brauche ich mir auch um die Auslegung keine Sorgen machen. Das ist ja dann von dem 1. Korinther 14 her so ein bisschen das, kann man da was falsch machen mit dem Sprachengebet? Also wenn ich das für mich mache, bei Paulus sagt, ach, er würde sich wünschen, dass alle in Sprachen beten würden. Ja, spannend, darüber nachzudenken. Also, jetzt haben wir hier in diesem Bibeltext, in diesem knappen Vers 13 von Kapitel 5 im Jakobusbrief, zwei Aufforderungen. Wenn es uns schlecht geht, sollen wir Gottes Nähe suchen. Wenn es uns gut geht, sollen wir im Singen unser Glück mit Gott teilen. Und jetzt die spannende Frage. Was hindert uns eigentlich daran, genau das zu leben? So schlicht und ergreifend, wie wir es vorhin im Video bei Mr. Peaks gesehen haben, wie der Mr. Peaks so für ihn ist völlig klar ist, hey, so einfach, da steht's doch, mach doch, Jammerlappen, mach doch, mach doch. Was hindert uns daran, einfach so zu leben? Ich empfehle euch, dieser Frage mal nachzugehen. Ich sage jetzt noch nicht Amen. Ich sage euch jetzt noch zum Ende dieser Predigt, was ich bei mir entdeckt habe. Und das war dann auch eine ganz spannende Sache heute Morgen, da ich gedacht habe, ach guck mal, da ist ja eine Brücke zum letzten Sonntag. Ich habe nämlich einer Lüge geglaubt. Bei mir zum Beispiel ist es Gott gerade echt am Aufdecken, die letzten Wochen, Monate, aber letzten Wochen immer stärker. Ich habe einer Lüge geglaubt, nämlich der Lüge, ich dürfte keine Bedürfnisse haben. Bedürfnisse haben wäre schlecht. Jetzt muss man sich das mal überlegen. Gott hat meine Seele so geschaffen, dass sie von Grund auf bedürftig ist. Jetzt komme ich in diese Lüge rein. Ich darf keine Bedürfnisse haben. Ist klar, dass irgendwas dann im Leben nicht gesund läuft. Und jetzt hat er mich die letzten Wochen an ein Lied erinnert, das habe ich vor ungefähr 25 Jahren kennengelernt. Ich habe jetzt viele, viele Jahrzehnte nicht an dieses Lied gedacht. Es hat keine Bedeutung für mich gehabt. Jetzt holt es Gott die letzten Wochen wieder zum Vorschein, aus der Versenkung raus. Das ist eine Vertonung von ein paar Versen aus Psalm 63 und einem Vers aus Jesaja 26. Und da heißt es, Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir. Aus trockenem, dürren Land, wo kein Wasser ist. Ich habe früher mit diesem Lied letztlich nichts anfangen können, weil es nur auf der Kopfebene war. Und jetzt, wo Gott mir erlaubt, dass ich entdecken darf, dass ich ein bedürftiger Mensch bin und sein darf, dass da gar nichts Schlechtes dran ist, jetzt kann ich anfangen zu verstehen, was der Psalmist da in Worte gefasst hat, was der schon von Gott empfangen hat, was der sehen konnte, wo der drin gelebt hat. Und ich war davon völlig abgeschnitten. Ich konnte es nur von der Oberfläche her wahrnehmen. Wenn ich merke, mit mir stimmt was nicht, hilft mir jetzt dieser Liedvers immer wieder, dass ich merke, okay, meine Seele ist gerade bedürftig, irgendwas braucht sie. Ich fühle mich unzufrieden, unzulänglich, irgendwas stimmt nicht. Und dann weist mir dieses Lied den Weg zu Gott. Das ist genau der erste Teil von unserem Predigtext. Ja, leidet jemand unter euch, so bete er. Das ist das, was Gott mir jetzt durch den Psalm 63, Vers 2 ja, da aufgeschlossen hat, dass ich einfach merke, ich darf jetzt zu Gott kommen oder ihn suchen. Ich brauche jetzt nicht hier in dieser Welt Ausschau halten nach dem, was meine Seele sowieso nicht zufrieden werden lässt. Da wird irgendwas, irgendeine Unzufriedenheit bleiben. Und ich habe jetzt angefangen zu realisieren, dass alles das, wonach mein ganzer Mensch verlangt, in der Trockenheit dieser Welt, in diesem dürren Lande unserer, ja, unserer Konsumgesellschaft, die aber letztlich ja, immer nur neue Bedürfnisse wecken muss, damit irgendwie eine Scheinzufriedenheit entsteht. Und zu merken, hey, das gibt einen Ruhepol, einen Ruheort, der ist bei meinem Gott, bei meinem Schöpfer, der vor 2000 Jahren hier reingekommen ist in die Welt, der Mensch geworden ist, um uns zu zeigen, wie er uns gedacht hat. Und dass unsere, dass das tiefste Sehnen unserer Seele, das tiefste Sehnen unserer Seele bei ihm zur Ruhe finden kann, dass es dort gestillt werden kann. Was meine Seele braucht, das kann nur in der Begegnung mit ihm, unserem Schöpfer, letztlich gestillt werden. Denn er hat die Seele designt, er hat sie geschaffen für genau diesen Kontakt. Für genau diese Verbindung. Jetzt, ich habe mich gefragt, ob ich es tatsächlich hier hochbringe, aber ich mache es. Dieses Bild ist mir in den Blick gekommen. Können wir es vielleicht auf der Leinwand sehen? Dann habt ihr auf Zoom auch die Chance. Oder ist es schon auf Zoom zu sehen? Dann reicht's. Auf Zoom ist es zu sehen, wunderbar, ja. Dann brauchen wir da jetzt nicht rummachen. Da ist, aber vielleicht klappt es doch. Dann habt auch ihr da hinten, na, weil ihr seht es nicht richtig genau. Vielleicht kriegen wir es hin. Yeah! Ihr seid gut, ihr Techniker, klasse. Stark. So, also ist einfach nur eine Berglandschaft dargestellt, irgendwo wahrscheinlich Alpenlandschaft. Und ein See, Berge, ein bisschen Flachland zwischendrin. Und unten drunter steht, das könnt ihr jetzt auf der Folie nicht gut lesen, im Grunde kann ich es auch nur von hier vorne lesen, da heißt es, wenn ich dich, Jesus, nur habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Da ist eigentlich genau das ausgedrückt, was ich vorher versucht habe, in anderen Worten zu sagen, in meinen Worten zu sagen. Dafür sind wir letztlich geschaffen, dafür ist Jesus gekommen, dass er unser Ein und Alles ist für unsere Seele. Und dass wir dann letztlich an nichts mehr anderem Mangel haben müssen, so sehr heftig vielleicht der Mangel dann in dieser irdischen Welt doch noch ist, aber dass unser seelischer Mangel wirklich von Gott gestillt werden kann. Dieses Bild hing bei der Elvira Böker, der, jetzt muss ich aufpassen, Oma von Melissa, gell? Nicht, dass ich das irgendwie verzwirbel, weil bei den Verwandtschaftsverhältnissen steige ich manchmal nicht so durch. Also bei der Schwiegeroma von Patrick, sagen wir mal so, der angeheirateten Oma, da hing das über dem Bett. Und als sie gestorben war und ich dann bei ihr am Totenbett Abschied genommen habe, sehe ich dieses Bild da hängen. Und dieses Bibelwort aus Psalm 73, Vers 25, das hatte meine Frau die ganzen Wochen davor beschäftigt. Und ich hatte mit diesem Bibelwort auch nicht so viel anfangen können. Und jetzt sehe ich es da hängen und dachte ich, Jesus, dann redest du jetzt gerade zu mir. Und jetzt hat er so die letzten Wochen immer mehr aufgeschlossen, dass ich immer tiefer verstehen darf, was da für ein Geheimnis drin steht, worum es geht. Und jetzt möchte ich jetzt noch zum Ende der Predigt ein Wort vorlesen, das stand am Dienstag als Beigabe bei der Tageslosung, in dem Losungsbuch. Das hat ein Abraham Joshua Heschel, ich weiß nicht, den Namen kenne ich eigentlich nicht, der hat es so formuliert, was eigentlich perfekt zusammenfasst, was meiner Ansicht nach die Zielrichtung von Jakobus ist, was er uns mit seinem Wort sagen möchte. Da heißt es, Gebet ist Antwort an Gott, indem der Mensch sein Kostbarstes Gott zuströmen lässt, sein Herz vor ihm ausschüttet und sich für ihn ansprechbar macht. Die Tiefe des Gebets ist dann erreicht, wenn der Mensch über seine Freude und Trauer hinaus nur bei Gott und seinem Erbarmen zu Hause ist. Darum geht es, wenn man nicht an der Oberfläche dieses Textes bleibt, man kann ihn nur oberflächlich lesen. Darum geht es in der Tiefe, dass wir uns öffnen für die tiefste Wahrheit unseres Seins. Nämlich, dass wir von Gott her kommen, dass er uns die Seele gegeben hat. Das ist die erste Wahrheit. Die zweite Wahrheit, dass wir unser Zuhause bei ihm leider verloren haben durch die Sünde. Und die dritte Wahrheit ist, dass wir durch Jesus unser tiefstes und kostbarstes Zuhause wieder bei ihm finden dürfen. Dazu ist unser Gott höchstpersönlich vor 2000 Jahren hier gewesen, in Jesus, um uns den Weg zu sich und seinem Herzen wieder zu eröffnen. Und die Anleitung von unserem lieben Jakobus, die kann dazu eine Hilfe sein. Ganz einfache Anweisung, könnt ihr jetzt die nächste Woche ausprobieren. Wenn es unserer Seele schlecht geht, Gott und seine Nähe suchen. Wenn unsere Seele wohlauf ist, ein Loblied anstimmen. Denn viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Amen.